mit den Worten aus dem Philipperbrief Kapitel 3 als Gebet formuliert, möchte ich diese Betrachtung heute Nachmittag beginnen. Herr, ich habe das Ziel noch nicht erreicht, bin noch nicht vollendet, aber ich jage ihm nach, um es zu erreichen, weil ich von dir ergriffen wurde. Ich bilde mir nicht ein, schon am Ziel zu sein, eines aber freilich, ich will vergessen, was hinter mir liegt, und mich ausstrecken nach dem, was vor mir liegt. Ich jage dem Ziele zu, dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott mir in dir, Jesus Christus, zuteil werden ließ. Viele ziehen des Weges als deine Feinde, ihr Ende ist Verderben, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ruhm ist die Schande, ihr Sinnen geht nur auf das Irdische. Unsere Heimat aber ist im Himmel, von wo wir dich, unseren Herrn Jesus Christus, als Heiland erwarten. Du wirst umformen unseren armseligen Leib und gleichgestalten dem Leib deiner Herrlichkeit mittels der Kraft, mit der du alles unterwerfen kannst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben heute Morgen darüber nachgedacht, wie das Thema Tod und Auferstehung das Leben des heiligen Paulus prägte, mehr als seine Theologie. Denn für ihn ist Theologie immer gleichbedeutend mit Leben. Eine Lehre, die nicht mit dem Leben gleichbedeutend ist, ist Schall und Rauch. Auch bei Jesus ist es so, bei Jesus sind nicht die Worte im Mittelpunkt, sondern das Leben und das, was er tut. Wenn wir zum Beispiel aus seinem Munde hören, um vom guten Hirten wieder zu sprechen, der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe, dann bedeutet das nicht, dass das ein schönes Bild ist, sondern dass er das tut, dass er der gute Hirte ist, dass er sein Leben hingibt für seine Schafe, dass das alles Vollzug ist in seinem Leben. Es gibt nichts, was nicht deckungsgleich wäre in seinem Leben zwischen Wort und Tat. Und für den heiligen Paulus ist es genauso. Für ihn ist die Theologie keine Lehre, sondern Leben. Und deshalb schaut er Christus nicht einfach so als ein Beispiel an, orientiert sich an ihm, guckt ihn an, versucht ihn nachzuahmen, sondern er wird schicksalsgleich mit dem Schicksal Jesu. Jesus ist sein Leben geworden. Jesus ist also nicht einfach nur ein gutes Vorbild, ein Mensch, der etwas Schönes gesagt hat, sondern er ist mein Schicksal geworden und er ist unser aller Schicksal geworden. Von daher natürlich wird das ganze Leben und das Schicksal Jesu für uns von einer prägenden Bedeutung. Das heißt, wenn wir hier auf der Erde in unserem Leben so oft Leid erleben, müssen wir immer uns vergegenwärtigen, Leiden und Sterben ist eine Seite von einer Medaille, deren andere Seite Auferstehung und Leben in Fülle ist. Beides zugleich. Auch wenn es hier in der Zeitlichkeit eben nacheinander geht, so ist es doch irgendwie schon in der Ewigkeit präsent, sodass wir hier unter diesem Aspekt schon als auferstandene Menschen leben können, wenn auch noch aus der Kraft des Glaubens heraus und noch nicht in der vollen Schau. Deswegen schreibt der heilige Paulus auch im Römerbrief: Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Was der heilige Paulus hier schreibt in einer Form von Prozess, es ist eine Entwicklung, es ist eine Form der Verwandlung. Wir haben das ja eben auch in dem Gebet aus dem Philipperbrief gehört: Du wirst uns hinein verwandelt, unseren armseligen Leib, und gleichgestalten mit dem Leib deiner Herrlichkeit. Das bedeutet also, dass das im Grunde schon hier auf der Erde sich ereignet. Man könnte das vergleichen mit dem berühmten Bild, das die Christen auch gerne benutzt haben, um dieses Geheimnis etwa zu erklären, mit der Raupe, die sich zu einem Schmetterling verwandelt. Der Schmetterling hat eine völlig andere Daseinsform und ist unendlich schöner als eine hässliche Raupe, und dennoch ist das Leben identisch in der Raupe da wie in dem Schmetterling, und es ist vom Wesen her kein Unterschied, wenn auch in der Gestalt und in der Form, in der Lebensweise. Das heißt also, wir werden alle in diesen Umformungs- und Verwandlungsprozess Christi mit hineingenommen, der Tod und Auferstehung heißt, und von daher buchstabiert sich gewissermaßen der Tod für uns Christen ganz anders. Nicht mehr T-O-D, sondern T-O-R, Tor zum Leben, Hindurchgang in die Fülle des Lebens, vom Glauben zum Schauen. Endlich können wir das sehen, was wir eigentlich schon hier auf der Erde waren, wenn wir es auch noch nicht in der vollen Weise erfahren haben. Und damit sind wir eigentlich beim weiteren Geheimnis, das der heilige Paulus in seinen Briefen andeutet. Wir sagen, es ist das Geheimnis der Kirche. Tod und Auferstehung feiern wir in der Kirche und in den Sakramenten. Da ereignet sich das immer wirklich. Paulus kennt diesbezüglich ja keine systematische Theologie, wie wir das heute kennen, dass wir da bestimmte Sparten der Dogmatik haben, in die das alles fein eingeordnet ist, wo die Sakramente ihren Ort haben, die priesterliche Hierarchie ihren Ort hat und eben auch die Lehre über die Kirche. Für ihn ist das immer ganzheitlich gesehen und immer im Blick auf Jesus. Er sagt ja auch: Ich habe es nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi empfangen. Dieses große Geheimnis, wie sich also das Schicksal Jesu gewissermaßen überträgt auf unser Leben und die Schicksalhaftigkeit unseres Daseins hier auf der Erde. Und der heilige Paulus sieht das natürlich auch im Geheimnis des dreifaltigen Gottes, das sich widerspiegelt in der Soziologie des Menschen gewissermaßen. Das heißt, wir sind zwar Individuen, wie in Gott jede Person eine Einzelne ist, und dennoch sind wir eine untrennbare Gemeinschaft und auch Schicksalsgemeinschaft, wie auch Gott in sich Gemeinschaft ist. Und so sieht er das Bild des gekreuzigten und auferstandenen Christus hier auf der Erde im Bild der Kirche und dies wiederum im Bild des Verhältnisses von Mann und Frau in der Ehe. Kirche und Sakrament der Ehe zum Beispiel ist bei Paulus kein wesenhafter Unterschied, sondern Mann und Frau in der Ehe in ihrer Verbundenheit, die nicht mehr getrennt werden kann, leben gewissermaßen das Geheimnis der Kirche. Und das Geheimnis der Kirche ist die enge Verbundenheit Christi mit dem Leib der Menschheit, den er selber in seiner Menschwerdung angenommen hat. Und da kommen wir ganz von selbst auf den Gedanken der Verbindung, der sich im Begriff Bund ja widerspiegelt. Der Bund, Gott verbindet sich mit dem Menschen. Das ist ein uralter Gedanke, der wie ein roter Faden durch das Alte Testament hindurchgeht und ins Neue Testament hineinreicht. Gott geht eine Schicksalsgemeinschaft mit seinem Geschöpf ein. Das Wohl und Wehe des Geschöpfes, sprich des Menschen, wird zum Wohl und Wehe Gottes selber. Sodass also wir unglaublich staunen können, wie das überhaupt geschieht. Aber im Alten Testament wird dieser Bund mit einer Bundesformel, man könnte sagen mit einer Eheschließungsformel, begründet. Gott sagt, und immer wiederholt sich dieses Wort: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Man könnte die beiden Worte Gott und Volk ersetzen durch die Worte Bräutigam und Braut. Ich will euer Bräutigam sein. Ihr sollt meine Braut sein. Und damit verstehen wir, dass diese Bundesformel so etwas wie eine Eheschließungsformel ist. Gott steht auf Gedeih und Verderb zu seiner Verheißung, zu seinem Versprechen, zu seinem Bund. Und wie das nun geschieht, ist etwas Unglaubliches. Wir würden das ja noch verstehen, wenn wir den Sündenfall nicht als ein Faktum, das die Menschheit kennzeichnet, noch mit einbeziehen müssten. Aber nachdem eben der Mensch sich von Gott abgewandt hatte, nachdem der Mensch einseitig den Bund gebrochen hatte, hätte doch Gott einen Vorwand gehabt, auch die Beziehung aufzulösen und den Mensch seinem Elendschicksal zu überlassen. Nein, er hat es nicht getan. Er ist, wie er in dem Propheten Hosea oder Jeremia immer wieder gesagt wird, er ist dieser zur Dirne gewordenen Frau nachgegangen bis an den Ort ihrer Schande, hat sie dort aufgesucht und hat sich dort mit ihr neu vermählt in der äußersten Ekstase einer Hingabe, wie wir sie heute Morgen betrachtet haben am Kreuz. Bei Jeremia steht dieses wunderschöne, fast erschütternde Wort: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. In diesen Worten und in diesen Fakten ist begründet die Eheauffassung, die Christus noch einmal erneuert und noch einmal neu formuliert hat und die heute der Kirche ein ganz wichtiges Geschenk ist. Die Ehe ist Abbild dieses Unverbrüchlichkeitsbundes, den Gott mit den Menschen eingegangen ist. Und es gibt keinen Vorwand für eine Trennung, denn was Gott verbunden hat, kann der Mensch nicht trennen. Das ist der tiefste Grund der Unauflöslichkeit der Ehe, weil die Eheleute dazu berufen sind und das Privileg haben, diesen Bund zu leben. Das Geheimnis der Kirche, das nichts anderes ist als ein bräutliches Geheimnis, Christus und seine Braut in einer tiefen Einheit darzustellen und zu leben. Also Jesus ist in seiner Person der Bund. Der heilige Paulus hat einmal in Bezug auf die Unterschiedlichkeit der Heiden und der Juden, die in Christus eins geworden sind, im Epheserbrief beschreibt er das, dieses Geheimnis angedeutet, dass man ohne weiteres auf Gott und den Menschen übertragen kann. Da schreibt er nämlich: Denn er, Christus, ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. In einem einzigen Leib. Er ist Gott und Mensch. Und in diesem Gott und Menschsein versöhnt er und verbindet er wieder Gott und den Menschen in einem einzigen Leib. Das ist das Geheimnis der Kirche. Wenn man das in symbolischen Zahlen ausdrücken wollte, so könnte man auf unsere Krypta hinweisen in Fulda, in unserer Klosterkirche, die ja aus der ottonischen Zeit stammt. Da ist das in Zahlensymbolik dargestellt. Die drei lichtgebenden Fenster sind ein Symbol für den dreifaltigen Gott und die vier tragenden Säulen sind Symbol für den sterblichen Menschen. Diese Symbolzahlen waren in der Antike schon bekannt. Und 3 + 4 heißt Gott und Mensch in einer Verbundenheit. Das heißt, dieses Geheimnis, das in Christus zum ersten Mal leibhaftig vor uns stand, ist übergegangen auf die Kirche selber. Die Kirche ist göttlich und menschlich zugleich. Deswegen ist die Kirche auch so anfechtbar, wie Jesus auch anfechtbar war. Man hat sich bei Jesus ja nicht an seinem göttlichen Geheimnis oder an seiner göttlichen Art gestoßen, sondern weil er zu menschlich war. Wenn wir daran denken, wie er seinen Erstlingsauftritt, man könnte von einer Art Prämiz sprechen, in seiner Heimatgemeinde hatte, in Nazareth, in der Synagoge, wo er da vor seine Gemeinde hintrat. Sie kannten ihn vorher ja ganz anders als den Handwerksburschen, als den Zimmermannssohn. Und jetzt steht er da mit der Vollmacht des göttlichen Lehrers und spricht zu den Menschen. Und da wird nun geschildert von dem Evangelisten, wie betroffen die Zuhörer waren. Wie auf der anderen Seite sie sich dann aber die Augen wischten und ihn anschauten und sagten, was will denn der? Das ist doch der Jesus, dem Josef, sein Sohn, der Zimmermann. Was will denn der? Und dann ärgerten sie sich an ihm. Auf der einen Seite das Betroffensein von seiner göttlichen Vollmacht, auf der anderen Seite das Ärgernis, dass er eben wie ein Mensch daherkommt. Ja, was nu? Und sie hätten ihn ja fast gelyncht. Sie haben ja ihn fast an den Abgrund getrieben, um ihn da hinunterzustürzen. Und Jesus, heißt es, entzieht sich ihnen, schreitet durch sie hindurch. Göttliche Vollmacht. Aber da merkt man, dass das, was an Jesus geschah, auch an der Kirche weiterhin geschieht, wobei allerdings noch hinzugefügt werden muss, dass natürlich die Kirche auch Anlass gibt auf dieser Erde. Sie ist fehlerhaft, sie ist auch sündige Kirche, was Jesus nicht war. Wobei wir auch wieder wissen müssen, dass die Kirche insgesamt eine Einheit ist zwischen himmlischer und irdischer Kirche. Wenn ich so manchmal von Leuten gefragt werde oder die Kritik höre, wie böse die Kirche ist und was ich davon halte, dass hier auf der Erde die Kirche so oft versagt hat und immer noch versagt, dann frage ich die Leute, sagen Sie mal, von welcher Kirche reden Sie eigentlich? Reden Sie hier von der irdischen nur oder meinen Sie auch die himmlische? Dann sagen sie natürlich meistens, wir meinen die irdische Kirche. Ja, dann sage ich, ach so, dann reden Sie von der Minorität. Die Majorität ist längst schon in der Verherrlichung und in der Seligkeit und der können wir keinen Tadel mehr anheften. Und deswegen müssen wir uns immer in dieser wunderbaren Einheit sehen. Wir sind göttlich und irdisch zugleich. Der heilige Paulus hat, als er die Kirche verfolgte, auf einmal entdeckt, dass es ja nicht die Kirche war, die er verfolgte, sondern Christus selber, der sich mit seiner Kirche identifiziert. Und wenn er später sagt, ich habe die Kirche verfolgt, dann meint er nicht irgendeine Ortskirche, so eine kleine Gemeinde, sondern er meint die Kirche insgesamt, also alle Gläubigen, die an Christus geglaubt haben und sich an ihn gebunden haben. Also hat er sich gegen Christus selber gewandt, dem er sich als Feind erklärte. Aus dieser Sicht wird deutlich, dass der heilige Paulus vor seiner Bekehrung eine gewisse Eifersucht hatte, denn er kannte ja eigentlich nur das bräutliche Geheimnis zwischen Gott und dem auserwählten Volk Israel. Und nun war er eifersüchtig, dass auf einmal da andere daherkamen, die sich von dem Volk Israel gewissermaßen absonderten und auf eine andere Weise den Bund erklärten. Und diese Eifersucht richtet sich jetzt im Hass gegen die Kirche und gegen Christus. Erst nach seiner Bekehrung verstand Paulus, dass die Christen keine Verräter des Bundes waren. Denn nun wollte Gott, der Bundesgott, der Bräutigam, nicht nur eines kleinen, auserwählten Volkes sein, sondern aller Völker und aller Menschen. Und dieser neue Bund, in seinem Blut geschlossen, sollte der endgültige Bund Gottes mit den Menschen sein. Das hat Paulus dann erkannt und dadurch konnte er auch der Missionar für die Völker und für die Heiden werden, was er vorher sich überhaupt nicht in den Gedanken und kühnsten Fantasien ausmalen konnte. Also bei Paulus ist das Bild Kirche immer verknüpft mit dem Schicksal Jesu und er sieht es im Bilde seines Leibes. Das Wort Kirche als solches kommt bei Paulus nirgends vor, sondern bei ihm ist das Wort Ekklesia gewählt. Ekklesia ist eigentlich die Versammlung des Volkes, wie sie im Volke Israel immer dort war, wo Menschen sich zur Verehrung Gottes zusammengefunden haben und von Gott zusammengerufen wurden. Diese Ekklesia hat Paulus als Ausdruck gehabt. Wir haben den Ausdruck Kirche, der später kommt. Der leitet sich ja ab von Kyrios. Kyrios, der Herr. Und Kyriake heißt eigentlich wörtlich das, was zum Herrn gehört oder was Teil von ihm ist. Dann verstehen wir also, dass das Wort Kirche zwar im Neuen Testament so nicht vorkommt, aber als Sache immer schon gemeint war. Wenn Jesus im 15. Kapitel des Johannesevangeliums von dem Weinstock und den Rebzweigen spricht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige, dann meint er genau das, was der heilige Paulus unter Kirche versteht, diese organische Einheit mit dem Herrn. Dass also die Kirche nicht eine Organisation ist, sondern ein Organismus. Und ein Organismus ist etwas völlig anderes als eine Organisation. Die Kirche wäre eine Organisation, wenn die Menschen etwas sagen wollten: Wir finden das Beispiel Jesu gut, wir haben die Evangelien gelesen, wir finden die Ideen, die Jesus verbreitet hat, vorbildlich für eine moderne Gesellschaft oder für ein Zusammenleben von Menschen. Und deswegen möchten wir diese Struktur gerne verwirklicht wissen. Wir tun uns zusammen als Jesus-Fans und bilden einen Verein, der sich Kirche nennt. Aber so ist Kirche nicht entstanden. Kirche ist entstanden als ein lebendiger Organismus in dem Geheimnis Christi selber, das sich uns auf uns überträgt, sodass die Kirche also nicht von den Menschen von unten kommt, sondern vom Himmel von oben. So wie es in der Apokalypse gesagt wird, das himmlische Jerusalem kommt von oben, vom Himmel herunter auf diese Erde. Von daher bekommen wir Kirche gewissermaßen geschenkt und finden uns in ihr vor. Der heilige Paulus hat allerdings dieses Bild gebraucht vom Leib mit den vielen Gliedern. Das war in der Antike bekannt, dieses Bild. Vielleicht erinnern Sie sich, dass der römische Schriftsteller Livius einmal berichtet hat von dem Aufstand der Plebejer in Rom. Das war ungefähr so 300-400 Jahre vor Christus. Ich kann es jetzt nicht im Moment lokalisieren zeitlich. Aber da war ein Aufstand des einfachen Volkes gegen die Patrizier. Und die Plebejer sagten eines Tages: Die Patrizier, die lassen uns arbeiten und nutzen uns aus und unterdrücken uns und nehmen von uns die Steuern und wir müssen für sie arbeiten. Wir lassen die einfach mal sitzen und ziehen aus Rom aus. Und dann zog das ganze plebejische Volk aus Rom aus und versammelte sich auf irgendeinem Hügel und ließ die Patrizier in der Stadt zurück. Da merkten die Patrizier, dass sie ohne ihre Bäcker und Handwerker nicht mehr weiter existieren konnten. Aber das Volk draußen merkte auch, ohne eine organisatorische Struktur, die uns gewährleistet wird, durch die, die uns beherrschen, können wir auch nicht existieren. Und dann schickten die Patrizier einen Vertreter hinaus zu den Plebejern und dieser Mann sollte die Plebejer überzeugen von der Notwendigkeit des Zusammenlebens beider Bevölkerungsschichten. Und der gebrauchte dieses berühmte Bild vom Leib und den Gliedern und sagte: Wir sind doch eine Einheit, jeder arbeitet dem anderen zu, wir brauchen einander. Es gibt halt vornehme Glieder und wenige vornehme Glieder, aber vom Wert her sind wir doch alle gleich und wir brauchen einander und deswegen bitte ich euch, kommt wieder zurück und dann wird Friede sein. Und so konnte er sie überzeugen, wieder zurück in die Stadt Rom zu kehren. Dieses Bild war in der Antike vertraut. Nur, hier wird der Leib im Sinne eines organisatorischen Etwas als eine Einheit gesehen, die man organisiert. Der heilige Paulus hat das aber auf Christus bezogen und sagt, die Kirche ist also nicht eine vorbildliche Organisation wie der römische Staat oder die römische Stadt, sondern die Kirche ist ein Organismus. Das Geheimnis der Kirche ist das Leben des Heiligen Geistes, der vom Haupt in die Glieder strömt und alles miteinander verbindet, sodass wir alle gewissermaßen, jeder auf seine verschiedene Weise, eine Form von der Verwirklichung der Menschwerdung Christi und seines erlösenden Werkes mitten in dieser Welt sind. Das ist das Besondere. Und damit hat er das Geheimnis der Kirche umschrieben, ohne es bis ins Detail erklären zu können. Paulus betont immer wieder, ich nenne es ein Mysterium. Das Wort Mysterium steht bei Paulus für Sakrament. Das Wort Sakrament kommt bei ihm nicht vor. Er spricht von einem großen Geheimnis. Er spricht einmal von der Ehe als Bild und bezieht es auf Christus und seine Kirche, der sie geliebt und für die Kirche hingegeben hat. Darin sieht er also sozusagen Christus verwirklicht in dieser Welt im Geheimnis des fortlebenden Leibes der Kirche. Und deswegen können wir natürlich der Paulus-Theologie entnehmen, dass es nur eine einzige Kirche gibt. Es gibt nicht mehrere Kirchen. Und wenn manchmal unser Papst darauf hinweisen muss, dass eigentlich wir nicht von verschiedenen Kirchen sprechen können, und ja auch dieser Streit einmal war, ob die evangelischen Christen sich Kirchen nennen dürfen oder nicht, es liegt zugrunde immer dieser eine Gedanke, es gibt nur einen einzigen Christusleib. Also gibt es auch nur eine einzige Kirche. Und diese Kirche nennt sich, mal ganz abgesehen von konfessionellen Engstirnigkeiten, diese Kirche nennt sich katholisch. Katholisch heißt nämlich den ganzen Leib umfassend. Jeder, der an Christus glaubt, jeder, der auf Christus getauft ist, gehört zu diesem einen Christusleib und ist katholisch. Bitte nicht konfessionell verstehen, römisch-katholisch oder so, sondern früher hat man das Wort katholisch immer allumfassend verstanden, bis man es später konfessionell einengte. Deswegen hat man es ja auch schon so formuliert im nizenischen und konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die eine heilige katholische Kirche. Und das war in keiner Weise irgendwie ausgrenzend gemeint oder abgrenzend, sondern allumfassend gemeint. So wie Christus allumfassend für alle gestorben ist, so hat er in seiner Kirche dieses Geheimnis der universalen Liebe und der universalen Erlösung zusammengefasst, sodass wir von der katholischen Kirche als dem einen Leib Christi sprechen. Das heißt, genau betrachtet gibt es von Gott her überhaupt keine Konfessionen. Es gibt nur den einen Leib. Und wenn man von Verschiedenheit sprechen wollte, müsste man vielleicht sagen, es gibt eine unterschiedliche Nähe zu Christus, indem es Menschen gibt, die weniger oder mehr glauben oder weniger oder mehr Gott lieben. Und je mehr einer liebt, desto mehr ist er mit Christus verbunden. Je mehr einer glaubt, desto enger ist er am Christusleib dran. So muss man das etwas sagen. Und von daher gesehen gibt es evangelische Christen, die katholischer sind, und katholische Christen, die evangelischer sind, wenn man so will, weil es von Christus her nur diesen Unterschied gibt an mehr oder weniger an Glaube und Liebe und Verbundenheit mit seinem Leib. Also der heilige Paulus würde sich auf irgendwelche konfessionelle Dinge gar nicht eingelassen haben. Für ihn gibt es nur diese eine Wirklichkeit und die heißt Jesus Christus. Ganz abgesehen davon, dass er niemals auf den Gedanken gekommen wäre, die Kirche als etwas Menschliches, als eine Institution zu betrachten. Er spricht immer von Gottes Kirche, von Gottes Ackerfeld, von Gottes Bau, von Gottes Tempel. Das sind seine Ausdrücke für Kirche. Also alles, was von Gott kommt und von ihm eingesetzt worden ist, aber nicht von den Menschen. Das ist auch ein bisschen auf unseren Kirchenbegriff übergegangen. Wenn wir manchmal das Wort Kirche gebrauchen, dann sprechen wir ja von dem Gebäude. Wir reden hier von der Klosterkirche, das ist ein Gebäude aus Steinen. Dieses Bild kennt der heilige Paulus sehr wohl, wenn er vom Tempel mit den lebendigen Steinen spricht. Das sind wir ja als Kirche. Oder wir sprechen manchmal von Kirche im Sinne von Gottesdienst. Wie lange hat die Kirche gedauert? Ist die Kirche schon aus? so sagt man zumindest im Fulda-Land, ich nehme an, das wird hier ähnlich sein. Da spricht man also vom Gottesdienst. Die Kirche ist die Versammlung der Gläubigen, die zur Verherrlichung Gottes zusammenkommt, um ihn zu preisen, ihn in ihrer Mitte zu begrüßen und sozusagen mit ihm wieder auf den Weg zu gehen. Also Kirche als Ereignis. Und dann eben Kirche als Leib Christi, das sehen wir dann eher im Bild der Institution. Aber das wird dann bei uns oft so eingeengt, dass man darunter fast nur noch das versteht, was die Menschen an organisatorischen Dingen in der Kirche betreiben. Und dann bleibt dann nur noch für viele übrig die Amtskirche. Und mit dieser Amtskirche können sich viele überhaupt nicht mehr befreunden. Aber hören wir doch mal die Liebeserklärung des heiligen Paulus an, wie er die Kirche sieht. Christus, sagt er, ist das Haupt der Kirche. Sofort wendet er das auf die Beziehung von Mann und Frau in der Ehe an. Nicht in einem diskriminierenden Sinne, dass der Mann sozusagen der Macho ist, der die Frau unterdrücken soll, sondern er ist für die Frau sozusagen eine Versinnbildlichung Christi, der, wie der heilige Paulus im Epheserbrief sagt, seine Braut, seine Frau so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für sie hingegeben hat. Und damit ist also im Grunde der Stachel doch raus aus dieser Betrachtung von Kirche, angewandt auf die Ehe, dass der Mann etwa der Unterdrücker seiner Frau sein dürfte und die Legitimität von Christus hätte, der eben auch das Haupt der Kirche ist. Nein, er ist nur deswegen Haupt, weil er sein Leben hingegeben hat für seine Kirche, seine geliebte Braut. Christus ist der Retter des Leibes der Kirche, so sagt er. Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben. Alles Paulus-Zitate. Er will die Kirche im Wasser und im Wort rein und heilig machen. Er spricht also hier indirekt von den Sakramenten. Oder er will die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, ohne Falten und ohne Fehler, wie eine schöne Frau. Jesus will seine Freude haben an der Kirche. Wie der Bräutigam sich freut an seiner Braut, so freut sich dein Schöpfer über dich, so steht es bei Jesaja. Und genau das ist hier angewandt auf das Bild von Kirche. Jesus will sie so schön haben, dass er sich wie ein Bräutigam an der Schönheit seiner Frau erfreuen kann, ohne Flecken, ohne Falten, ohne andere Fehler. Dann heißt es, Christus nährt und pflegt die Kirche. Das sind alles Zitate aus dem Epheserbrief. Also wie ein Bräutigam, der alles tut für seine Braut, weil sie so schön ist und sich in sie unsterblich verliebt. Wie Mann und Frau ein Fleisch sind, so ist es mit Christus und der Kirche. Wenn man diese wunderbaren Begriffe von Kirche und Bilder sieht, dann fragt man sich natürlich unwillkürlich, könnte ich hier das Wort Kirche durch Generalvikariat übersetzen? Christus ist das Haupt des Generalvikariats. Christus ist der Retter des Generalvikariats. Christus hat das Generalvikariat so sehr geliebt und sich für es hingegeben. Christus will das Generalvikariat herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken und Fehler. Da merken wir also, irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben also irgendwie hier ein Stück, ein Teil der Kirche, das Generalvikariat, das es zwar geben muss, das aber nicht unbedingt in allem identisch ist mit diesem großartigen theologischen Begriff. Auf der anderen Seite sollen wir als Christen es fertigbringen, dass wir auch um der Kirche und um Christi willen lernen, das Generalvikariat zu lieben und in seinen fehlerhaften Amtsschimmeln auch noch zu akzeptieren. Ja, das ist die Liebe Christi auch zu uns sündigen Menschen, denn er liebt uns ja auch so, wie wir sind in unserer Armseligkeit. Es gibt noch andere Ausdrücke. Wie gesagt, Paulus legt sich nicht fest auf einen ganz bestimmten theologischen Begriff. Das Wort Kirche kennt er nicht, dafür Ekklesia oder wie wir eben gehört haben, er spricht von dem Leib der Braut und so weiter. Dann gibt es aber noch das Wort vom Hauswesen Gottes im 1. Timotheusbrief. Das Hauswesen, das ist die Familie. Die Kirche ist so eine große Familie und er ist sozusagen der Hausvater. Und weil Jesus der Herr sind, sind alle untereinander Brüder und Schwestern. Heute spricht man immer gerne von Geschwistern. Aber wie auch immer, Brüder und Schwestern. Das heißt, das kommt nicht daher, dass wir uns selber alle auf eine gleiche Stufe stellen, sondern weil er sich uns an unser angenommen hat und uns durch seinen Heiligen Geist miteinander verbunden hat. Ein anderer Begriff, den der heilige Paulus gebraucht, ist Volk Gottes. Das Volk Gottes, das unterwegs ist, das auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil so als ein Begriff für Kirche wieder mal hervorgehoben worden ist. Obwohl das, wie gesagt, nicht alles ist. Das ist eine Perspektive der Betrachtung, Kirche als Volk Gottes auf dem Weg zum Himmelreich. Wir sind ja alle unterwegs und vielleicht sollte dieser Gedanke uns auch nie verlassen, dass wir wissen, wir sind noch nicht fertig, wir sind in einem Prozess und die ganze Menschheit zieht als Volk Gottes, wie einst das Volk Israel durch die Wüste hin zum Hause Gottes und wir sollen dabei sein und sollen nicht stehen bleiben und zurückschauen. Und schließlich gibt es, wie gesagt, diesen Ausdruck Kirche, den die Bibel, die Heilige Schrift, so nicht kennt, der aber faktisch in diesen Bildern schon da ist, wo Christus von sich als dem Weinstock und uns als den Rebzweigen spricht oder der heilige Paulus vom Leib und von den Gliedern. Ein großer Liebhaber der Kirche war Papst Paul VI., der leider von vielen verkannt worden ist. Also von Paul VI. Kann ich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine solche Begegnung gehabt, wie ich das einmal von diesem Papst hatte. Ich bin ihm nie persönlich begegnet, aber war einmal im Jahre 1975 im Heiligen Jahr mit einer Jugendgruppe zu Fuß von Assisi nach Rom gepilgert. Und dort nahmen wir an einer großen Generalaudienz auf dem Petersplatz teil. Und ich werde das nie vergessen, was mir damals passiert ist. Nämlich als der Papst Paul VI. Auf dem Podium stand, etwas erhoben über dem Volk und zu den Menschen sprach, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben verspürt, die Gegenwart Christi in einem Menschen. Das habe ich nie so erfahren wie durch diesen Papst. Die Gegenwart Christi in einem Menschen, das ist mir so tief ins Herz gefahren, ich kann es auch gar nicht erklären, aber es war einfach so. Und ich glaube, das war nicht eine bloße subjektive Empfindung von mir. Dieser Mensch hatte sich total identifiziert mit seiner Kirche. Das möchte ich in einem Zitat am Schluss noch belegen. In seinem geistlichen Testament schreibt Paul VI. Folgendes. Ich bitte deshalb den Herrn, er möge mir die Gnade gewähren, dass aus meinem bevorstehenden Tod eine Opfergabe der Liebe an die Kirche wird. Ich könnte sagen, dass ich sie immer geliebt habe. Es war ihre Liebe, die mich aus ihrem engstirnigen, ungestümen Egoismus befreite und mir den Weg bahnte, ihr zu dienen. Mir scheint, dass ich für sie und für nichts anderes gelebt habe. Doch ich möchte, dass die Kirche dies weiß und dass ich die Kraft finde, es ihr als etwas ganz Vertrauliches, das aus dem Herzen kommt, zu sagen. Nur im äußersten Moment des Lebens findet man den Mut dazu, das zu tun. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.